Wir waren zu dritt, Angerbauers waren mit dabei und wir haben uns hinterher auch noch ein bisschen unterhalten, wobei das, was ich jetzt sage, darüber haben wir uns nicht unterhalten, aber ich hoffe, dass wir da einer Meinung mit mir sind. Wir haben einige Impulse mitgenommen, wo wir sagen, ja, da können wir Dinge noch besser machen. Auf der anderen Seite haben wir auch manche Dinge gehört, wo ich mir gedacht habe, ja, wir machen nicht alles falsch. Also von daher war es doch auch eine sehr ermutigende Zeit und nicht nur deswegen, aber auch deswegen wird es in den nächsten Wochen auch verstärkt um Gemeinde gehen. Ich werde heute eine Serie anfangen. Vermutlich werden wir dann nächste Woche schon pausieren, weil wir da einen Gastredner haben. Aber dann werden wir die nächsten Wochen uns immer mal wieder mit der Gemeinde beschäftigen. Und heute geht es im ersten Teil um, ja, ich habe das mal genannt, die Bedeutung der Gemeinde. Es geht um Grundlagen, wo wir uns fragen, was ist Gemeinde eigentlich? Warum sagen wir eigentlich Gemeinde? Und was hat es damit auf sich? So lasst mich erstmal mit, was ist Gemeinde anfangen? Und das ist in unserem Gemeindebund, in der Ekklesia, natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn wenn wir uns fragen, was ist Gemeinde, dann stellen wir fest, ah, okay, da fehlt ein griechischer Font auf unserem Rechner. Also, Ekklesia ist das griechische Wort für das, was wir heute vielleicht eine Bürgerversammlung nennen würden. Da ging also ein Bote durch die Stadt und in Ermangelung einer App wie Signal hat der einfach die Leute vorm Haus angesprochen. Manche von euch kennen das vielleicht noch. Wir hatten früher einen Gemeindebüttel, der ist ja mit der Glocke durchs Dorf und hat irgendwas angesagt, dass das Wasser abgestellt wird oder das, was auch immer der angesagt hat. So, also diese Versammlung, das war eine Versammlung aller Bürger einer Stadt und die haben sich dort irgendwo auf dem Marktplatz getroffen, irgendeinem großen Platz, wo sie eben alle Platz fanden. Und weil der Bote quasi durch die Stadt ging und die Leute aus ihren Häusern herausgerufen hat, wer jetzt ein bisschen was von Griechisch schon mal gehört hat oder verstanden hat, der weiß, dass ex aus etwas heraus ist, wobei ex, glaube ich, sogar lateinisch ist, also eck, heraus und Ekklesia, das ist dann die Gerufenen sozusagen, also die Herausgerufenen. Und die Gründer unserer Bewegung fanden, das ist eine gute Bezeichnung für uns als Gemeinde, die Herausgerufenen. Und deswegen heißen wir so, wobei wir uns dann die lateinische Schreibweise zu eigen gemacht haben und schreiben uns mit zwei Cs anstatt mit zwei Ks. Aber wir bleiben kurz noch bei den Griechen. Wer hat zu dieser Ekklesia gehört? Also es war bei den Griechen nicht so wie bei uns. Da gab es Vollbürger und Halbbürger oder nicht so richtig Bürger. Die hatten zwar auch ein bisschen Bürgerrechte, aber nicht so viele. So nur die Vollbürger, also die richtigen Griechen, so die durften da kommen. Man musste 18 Jahre sein, man musste mindestens 2 Jahre Wehrdienst geleistet haben. Und du hattest nur Stimmrecht, wenn du gekommen bist. Das ist jetzt politisch vielleicht, denkst du dir, naja und? Ich wollte es einfach nochmal gesagt haben. Wenn du nicht kommst, dann verpasst du es. Wenn du nicht dabei bist, dann kannst du nicht das erleben, was Gott für dich vorbereitet hat. Und jetzt kommen wir auf die Übersetzung dieses seltsamen Namens Ekklesia. Man darf übrigens auch Ekklesia sagen, man darf Ekklesia sagen, du darfst es sagen, wie du willst. Das eine ist griechisch oder lateinisch, ist eigentlich vollkommen egal. Aber wie übersetzen wir das nun? Und unsere deutsche Übersetzung hat für das Wort Ekklesia 2 Worte. Die einen sagen Kirche und die anderen sagen Gemeinde. Und jetzt habe ich natürlich nachgeschaut bei Wikipedia und bei Duden und bei ich weiß nicht wem allem. Und da stellt man fest, dass das, was eigentlich zwischen diesen Worten als sprachlich anerkannter Unterschied ist, ist, Kirche ist sozusagen die große Organisation oder alternativ das Gebäude. Aber wenn wir es jetzt vom Gebäude unabhängig betrachten, dann ist es die Organisation. die große Kirche, während die einzelne Versammlung sozusagen, also wenn sich die Laubheimer evangelische oder katholische Kirche irgendwo trifft, dann ist das die Gemeinde, die Kirchengemeinde. Ich denke, so viel habt ihr schon in Deutsch verstanden, dass ihr das wahrgenommen habt. Aber im deutschen Raum habe ich so einen Eindruck, da hat man jedenfalls auf freikirchlicher Seite ein Problem damit gehabt. Man wollte sich abgrenzen von den Kirchen. Die Kirchen waren die Bösen oder die Toten oder die, ja, die es einfach nicht richtig machen. Und wir sind natürlich viel besser. Und deswegen haben wir nicht gesagt, wir sind Kirche, weil Kirche war irgendwie anrüchig oder schlecht oder negativ belegt. Und deswegen hat man in der Zeit, in der ich groß geworden bin, jedenfalls ganz, ganz stark von Gemeinde gesprochen. Und das hat sich, glaube ich, in manchen Kreisen einfach auch so gehalten. Du sagst vermutlich, also manche von euch sagen, das habe ich auch schon gehört, ich gehe in die Kirche und das ist vollkommen in Ordnung. Ich denke, viele von uns sagen, ich gehe in die Gemeinde. Ich erinnere mich noch sehr gut an einen legendären Anruf, der bei uns in der Familie inzwischen zum Running Gag geworden ist. Ich habe einmal in meinem Leben einen Dienst verpennt. Am Donnerstagabend hätte ich in der Bibelstunde in Ulm predigen sollen. Und dann klingelte mein Telefon und ich nehme ab. Und es war eine liebe koreanische Schwester, manche von euch kennen die, die Namen sind, die war am Telefon und hat gesagt, hier ist die Gemeinde. Wo bist du? Ja, so, hier ist die Gemeinde. Also, das war, wir haben von Gemeinde gesprochen. Und in der Zwischenzeit haben wir erstens festgestellt, dass die Kirchen vielleicht manchmal auch nicht so schlecht sind, wie man sie immer dargestellt hat. Und dass es da sehr liebe und sehr treue Geschwister gibt. Und dass man auf der anderen Seite mit diesen Klebern, die wir da irgendwo drauf machen, auch nicht wirklich was Gutes tut. Und wir fangen inzwischen an, auch von uns selber wieder als Kirche zu reden. Wir sagen, wir sind Freikirche oder manche Leute verstehen das auch nicht so. Wenn du sagst Gemeinde, dann kann das auch die politische Gemeinde sein. Und so, mir geht es einfach darum, dass wir auch in unserer Sprache da wieder ein bisschen freier werden und nicht irgendwo Grenzen hochziehen, wo sie nicht sein müssen. Und deswegen reden wir jetzt eben auch verstärkt von Kirche, von Freikirche, wie auch immer. So, und jetzt lasst uns mal anschauen, wo sich diese Kirche überall zeigt, diese Ekklesia. Und da möchte ich anfangen mit der weltweiten Ekklesia, auch wenn die, weiß ich, wie du das bisher wahrgenommen hast, in der Bibel gar nicht so oft vorkommt. Die weltweite Kirche, die weltweite Ekklesia Gottes. Zu ihr gehören alle wiedergeborenen Christen. Und wer legt es fest? Ich nicht. Und ganz ehrlich, du auch nicht. Das legt auch nicht der Präses vom BFP fest oder der Papst in Rom oder sonst irgendjemand. Derjenige, der festlegt, wer zu seiner Kirche gehört, das ist der Chef höchstpersönlich. Es ist Gottes Kirche. Und einer der Väter unserer Pfingstbewegung, der hat mal gesagt, ich kann auf Erden nicht weniger Geschwister haben, als mein Vater im Himmel Kinder hat. Und heute Morgen haben wir schon einen Satz entsprechend gehört, dass es da auch manchmal vielleicht schwierige Leute gibt, die es uns vielleicht manchmal auch schwer machen, sie zu lieben. Vielleicht hast du in deiner menschlichen Familie, sage ich jetzt mal, auch solche Leute, mit denen du besser auskommst oder mit denen du auch nicht so gut auskommst. Und die kannst du dir nicht raussuchen. Und deswegen, ob uns die Nasen, die Gottesdienstformen, die Sprache oder sonst irgendwas von den Leuten passt oder nicht. Wer Kind Gottes ist, der gehört zu meiner Familie. Und Jesus sagt bezüglich dieser Gemeinde einen ganz interessanten Satz. Matthäus 16, Vers 18. Er sagt, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Lass mich zu dem Satz zwei Dinge sagen. Das sind jetzt nicht die Dinge, die fettgedruckt sind. Lass mich hinten anfangen. Die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Wer weiß, was eine Pforte ist? Das ist ein altes Wort. Ein Eingang oder ein Tor oder eine Tür. Jetzt frage ich euch, wer von euch ist schon mal von einem Tor oder von einer Tür angegriffen worden? Ja, war da Wind, oder? Okay. Wer hat schon mal mit einer Tür gekämpft? Ja, vielleicht gerade, wenn Wind geht. Also wenn Jesus sagt, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich stelle mir das jetzt immer so vor, da kommt eine Tür auf mich zu und die versucht mich zu überwältigen. Und ich glaube persönlich, irgendwas ist da in der Übersetzung schiefgegangen. Eine Tür greift üblicherweise nicht an. Was Jesus damit sagen möchte, glaube ich persönlich, ist, man sollte das lieber übersetzen mit: die Pforten der Hölle werden nicht die Oberhand behalten. Wer greift an? Wir. Wir plündern die Hölle. Wir sorgen dafür, dass Leute nicht in die Hölle müssen. Und die Türen der Hölle, die die Leute einsperren, werden nicht gewinnen. Das nur ganz am Rande. Der Punkt, um den es heute ganz besonders geht, ist der Anfang. Habt ihr schon mal gehört, dieses Schlagwort Gemeindebau? Wir bauen Gemeinde, oder? Wir bauen in Laubheim Gemeinde. Und vielleicht gründen wir in absehbarer Zeit noch irgendwo eine andere Gemeinde. Hoffe ich. Bete ich dafür. Dann gründen wir Gemeinde und wir bauen Gemeinde. Und was ist an dem Satz falsch? Wir ist falsch. Wenn er das nämlich anschaut, wer baut die Gemeinde? Jesus. Ihr wisst ja, in der Gemeinde gibt es immer zwei richtige Antworten: Ja und Jesus. In dem Fall ist es Jesus. Jesus baut seine Gemeinde. Er ist derjenige, dem die Gemeinde gehört. Er ist derjenige, der den Bauplan dafür gemacht hat. Er ist derjenige, der letztendlich Gedeihen schenkt. Er ist derjenige, der die Gemeinde baut. Und wir bauen Gemeinde auch nicht so, wie wir das gerne möchten, sondern wir bauen sie so, wie wir es verstehen, dass es Jesus möchte. Und es wird in diesem ganzen Bereich, über den wir jetzt die nächsten Wochen immer mal wieder was hören werden über Gemeinde, immer mal wieder so an verschiedenen Punkten durchkommen, dass wir auch als Leitung der Gemeinde uns auf die Fahnen geschrieben haben: wir machen nicht das, was wir wollen, sondern, also natürlich haben wir eine Ansicht darüber, die andere Leute vielleicht nicht teilen und die vielleicht auch falsch ist oder die korrekturbedürftig ist oder so. Aber was wir gesagt haben, ist, wir möchten das nicht so machen, wie es uns gefällt oder wie es leichter ist für uns oder was unserem Geschmack eher entspricht, sondern wir möchten das so machen, wie wir den Eindruck haben, dass es Gott will. Dann ist es seine Gemeinde. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass wir das verstehen. Wenn du hierher kommst, du kommst nicht zu einer menschlichen Versammlung. Äußerlich ja. Aber du kommst zu der Gemeinde Jesu. Und das ist was Heiliges und das ist was Besonderes. Und das ist was, wo wir auf denjenigen hören müssen, der diese Gemeinde gewollt ins Leben gerufen hat und der diese Gemeinde baut. Er ist der Herr. Ich hoffe, dass dir das vielleicht schon mal aufgefallen ist. Ich versuche mich da immer wieder an die Zügel zu nehmen und aufzupassen, dass ich da nicht falsch drüber rede, dass ich nicht von meiner Gemeinde spreche. Ich spreche von meiner Gemeinde dann, wenn ich sage, ich gehöre dazu. Das ist meine Gemeinde, das ist in Ordnung. Aber diese Gemeinde ist nicht meine Gemeinde, obwohl ich hier Pastor bin. Es ist seine Gemeinde. Gut, ich denke, wir haben das verstanden. Was in der Bibel sehr viel häufiger vorkommt als diese weltweite Gemeinde, zu der wir irgendwie alle gehören und zu der auch ganz, ganz viele Leute gehören, die nicht zu unserem Gemeindebund oder zu dieser Bewegung gehören. Das, was in der Bibel ganz, ganz oft vorkommt und was die überwiegende Anzahl der Bibelstellen ausmacht, wo es um Gemeinde geht oder um Kirche, wenn wir es denn anders übersetzen würden, das ist die örtliche Gemeinde. Ein Beispiel davon, ich habe extra ein ganz altes Bild rausgesucht. Das ist unser alter Saal oben. Ist der Stefan da? Nein, schade. Wir haben nur gedacht, der wird sich wahrscheinlich freuen. Also wie auch immer, das war unser Gottesdienst oben im Saal. Es ging ja um Gemeindeversammlung, um die Herausgerufenen, da waren wir noch deutlich kleiner. So, aber diese Bibelstelle, das ist das eigentlich Wichtige, nicht das Bild. Da geht's um einen Konflikt. Also ich habe da mitten in dem Gedankengang von Jesus eingesetzt, weil es mir um einen bestimmten Punkt ging. Da sündigt jemand und wir sehen das und wir stellen den zur Rede oder du machst das als einzelne Person und wenn er auf dich nicht hört, dann nimmst du zwei oder drei andere Zeugen und gehst zu ihm hin und sagst es ihm nochmal oder ihr und wenn er auch dann nicht hören will, das ist da, wo wir anfangen. Wenn er auch dann nicht hören will, bring die Sache vor die Gemeinde. So, vor die Kirche. Damit ist nicht der weltweite Leib Christi gemeint. Damit ist die örtliche Versammlung, die örtliche Gemeinde gemeint. Wenn jemand was falsch macht und nicht bereit ist, das zu korrigieren, dann sagt Jesus, macht es erst eins zu eins unter vier Augen. Wenn das nicht funktioniert, nimm dir zwei, drei Leute dazu. Wenn das nicht funktioniert, dann bring's vor die Gemeinde. Mir geht es jetzt nicht um Gemeindezucht, wie man das nennt. Darüber könnte man auch noch was sagen. Mir geht es darum, dass Jesus hier offensichtlich an eine Gemeinde denkt, die sich irgendwo vor Ort trifft, wo man sich kennt, was irgendwie räumlich und organisatorisch so eine kleine Einheit bildet. Was wir auch sehen, wenn die Bibel von Gemeinde spricht, ist noch eine etwas kleinere Einheit. Wir nennen das heute Hauskreise oder Kleingruppen. In 1. Korinther 16, Vers 19, da heißt es, es grüßen euch die Gemeinden, das sind jetzt vermutlich eher die Ortsgemeinden, es grüßen euch die Gemeinden in der Provinz Asien, es grüßen euch vielmals in dem Herrn Aquila und Prisca samt der Gemeinde in ihrem Haus. So, jetzt kannst du sagen, naja, das war kein Hauskreis, das war eine Gemeinde, die sich in ihrem Haus getroffen hat. Whatever. Was wir feststellen ist, die erste Gemeinde, die hat sich im Tempel getroffen und in den Häusern. Und das ist eine gute Sache. Im Tempel, da waren vermutlich auch so viele, wie sich da bekehrt haben, ein paar tausend Leute. Deswegen ist es gut, wenn man keine so große Versammlung hat, wo ich mich dann auch wohler fühle, und wenn man sich in kleineren Gruppen trifft. Und manche von euch haben schon angefangen diese Woche. Unsere Kleingruppe wird diese Woche erst anfangen. Und da bist du dann vielleicht in einem Haus oder auch hier in der Gemeinde oder wo auch immer zusammen. Und da kann man sich näher kommen und da kann man auch mal über den Smalltalk hinausgehen. Kann man über das reden, was einen wirklich beschäftigt. Man kann auf eine ganz andere Art und Weise füreinander beten. Auch das ist Gemeinde, das ist Kirche, das ist Ekklesia. So, wir sehen, dass die Gemeinde auf jeder Ebene als Gemeinde angesprochen wird. Und wenn du mal in den Evangelien nachschaust, dann findest du, dass in den Evangelien genau zwei Stellen gibt, wo das Wort Gemeinde vorkommt, wo das Wort Ekklesia vorkommt. Die finden wir beide im Matthäus-Evangelium. Eine davon haben wir gerade hier gesehen, Matthäus 18. Und ansonsten findest du in den Evangelien gar nichts von Ekklesia. Und dann, ab der Apostelgeschichte und in den Briefen, da findest du das Wort Ekklesia in jedem zweiten Kapitel. Das ist ein ganz, ganz zentrales Konzept des Neuen Testaments. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Gemeinde ist Gedanke Gottes. Und wenn Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen, dann ist das nicht irgendwas, was Jesus auch noch so macht, sondern das ist das Feuer, was er möchte, was angezündet wird. Das brennt in der Gemeinde. Das ist das, was Jesus wollte. Jesus wollte Gemeinde. Und das ist ihm wichtig. Wir werden das nachher auch nochmal in einem anderen Zusammenhang sehen. Und diese Gemeinde, diese Kirche, diese Ekklesia, die hat einen Auftrag. Natürlich die weltweite Gemeinde, die hat diesen Auftrag. Aber wir als Ekklesia in Laupheim, als seine Kirche, die sich hier in der Zeppelinstraße trifft, wir haben diesen Auftrag auch. Und unsere Kleingruppen haben diesen Auftrag. Und dieser Auftrag, den hat Petrus formuliert im ersten Brief, Kapitel 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Das ist unsere Aufgabe. Wir sollen Gottes wunderbare Taten verkündigen. Dazu sind wir berufen. Das ist ein Auftrag, den wir nach außen haben. Und es gibt noch einen Auftrag. Sie alle, da ist von verschiedenen Leuten die Rede. Ach, guck mal, mach mal die nächste Folie, da ist etwas größer drauf. Er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Also das, was ich manchmal so ein bisschen wahrnehme, ist, Gott hat Apostel gegeben und Propheten und Evangelisten und Hirten und Lehrer. Und die dienen uns, oder? Die Apostel, die Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, die dienen der Gemeinde. Und die dienen auch der Welt, die machen die ganze Arbeit. Und wir kommen am Sonntag zusammen, damit der Gemeindesaal nicht so leer ist, und geben dann auch vielleicht ein bisschen Geld, dass die Arbeit funktioniert und so. Und das ist dann auch gut so. Aber wenn du diese Stelle genau liest, dann stellst du fest, dass es so nicht gemeint ist. Lesen wir den zweiten Teil nochmal. Er hat gegeben, die ganzen Leute, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Wer tut den Dienst? Die Heiligen. Wie gut, dass du kein Heiliger bist. Du bist ja kein Heiliger, oder? Du bist ja nur ein normales Gemeindeglied. Diejenigen, die schon ein bisschen länger dabei sind, die wissen, dass das, wie wir heute oft Heilige verstehen, und das kommt, gehe ich jetzt mal davon aus, einfach weil wir hier in Oberschwaben in einem katholisch geprägten Gebiet unterwegs sind, kommt daher, dass die katholische Kirche das Wort Heilige natürlich etwas anders versteht. Das sind die Leute, die so gut waren, dass sie so viele gute Werke haben, dass sie Überschuss sozusagen haben und die irgendwie ein ganz besonderes Leben geführt haben. Und die dann eben auch sofort im Himmel sind und nicht ins Fegefeuer müssen und so. Ich möchte jetzt da gar nicht auf diese Lehre genau eingehen. Also es sind jedenfalls irgendwelche besonderen Leute, besonders Heilige. Aber wenn du die Bibel durchliest, dann stellst du fest, dass im Neuen Testament, ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf die Lehre mit den Heiligen eingehen, aber dass im Neuen Testament dieses Wort jedenfalls vollkommen anders gebraucht wird. Wenn Paulus einen Brief schreibt, dann schreibt er diesen Brief zum Beispiel an die Heiligen in Korinth. Oder er schreibt an die Heiligen in Ephesus. Und damit meint er nicht bloß die besondere Elite, die besonders Heiligen, sondern er meint alle. Wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du ein Heiliger oder eine Heilige. Ja, dann haben wir den heiligen Fridolin und den heiligen Oskar und die heilige Maria. Maria haben auch, glaube ich, keine. Wie auch immer. Und die sitzen alle hier. Und du darfst zu dir selber mal sagen, ich bin der heilige Wolfgang. Ich glaube, die meisten Namen gibt es sogar irgendwie. Den Wolfgang war, glaube ich, Bischof von Regensburg, irgendwie sowas. Und du bist eben auch der, die Heilige. Und so redet Gott uns an, weil er uns als Heilige sieht. So, wenn Paulus hier davon spricht, dass die Heiligen ausgerüstet werden sollen zum Werk des Dienstes, dann heißt es, dass der Apostel, der Prophet, der Evangelist, der Hirte, der Lehrer, die sind dazu da, um dich zu befähigen, das zu tun, zu was Gott dich berufen hat. Du hast einen Dienst. Und deswegen komme ich zu meiner nächsten Folie. Es gibt Vereine. Wer von euch ist in einem Verein? Ich bin in einem. Ich habe früher mal aktiv Volleyball gespielt. In der Zwischenzeit bin ich ein sogenanntes passives Mitglied. Kennt ihr das? Du bist Mitglied im Verein, du bezahlst jährlich deinen Beitrag und so, aber du tust eigentlich nichts mehr. Ja doch, ich gebe Geld. Okay, aber man nennt sowas ein passives Mitglied. Wisst ihr was? In der Gemeinde Jesu gibt es keine passiven Mitglieder. Doch, es gibt sie schon, aber das ist so nicht vorgesehen. In der Gemeinde Jesu gibt es nur Heilige, die zum Dienst berufen sind. Aber keine passiven Mitglieder, die nur den Stuhl wärmen. Das ist nicht vorgesehen. Wenn du so jemand bist, dann würde ich dir raten, guck, was dein Dienst ist. Du musst nicht den Dienst machen, den irgendwelche anderen Leute machen. Du musst auch nichts hier auf der Bühne oder hinten an der Technik oder sonst irgendwas. Gott hat einen Dienst für dich. Der ist vielleicht auch gar nicht hier. Der kann bei dir zu Hause sein. Vielleicht hast du einen Dienst an deinem Nachbarn, der dich immer so aufregt, weil er die Straße nicht richtig kehrt oder die Mülltonne nicht richtig sauber macht oder was auch immer der Punkt ist, den du ihm oder ihr da ankreidest. Vielleicht hast du einen Auftrag an diesem Nachbarn. Vielleicht ist dein Dienst bei dir auf der Arbeitsstelle, in deiner Familie. Aber vielleicht ist dein Dienst auch wirklich hier. Vielleicht bist du berufen, im Kinderdienst mitzuarbeiten. Vielleicht bist du berufen, mitzuhelfen, dieses Haus in Schuss zu halten oder sauber zu halten. Vielleicht bist du berufen, Musiker zu sein. Ich habe gestern mehr oder weniger zufällig auf Instagram ein Video gesehen, wo eine Frau vorne gesungen hat und im Hintergrund war ein junger Mann, der hat Keyboard gespielt und dann ist er schnell weitergerannt und dann hat er E-Gitarre gespielt und ist er weitergerannt und dann hat er ein bisschen Schlagzeug gespielt und dann wollte er weiter rennen und ist dann auf der Bühne hingefallen und dann hat sich die Sängerin umgedreht und hat sich um ihn gekümmert und dann war die Botschaft: Du kannst nicht alles alleine machen, aber wenn du Musiker bist, wir brauchen dich. Komm in die so und so Gemeinde. Ich dachte, okay, vielleicht sollten wir sowas auch mal machen. Also was auch immer dein Dienst ist, es gibt so viele Dienste, Leute zu begrüßen, im Bistro draußen mitzuhelfen. Es gibt unendlich viele Dinge, die wir tun könnten. Viele Dinge, die wir jetzt noch gar nicht tun, die wir tun könnten, wenn wir die Leute hätten, die bereit wären, sich irgendwo einzubringen, unserer Stadt zu dienen, irgendwas zu tun. Also ich möchte jetzt auch keinen Druck aufbauen, ich wollte nur sagen, denk darüber nach, wozu Gott dich berufen hat. Denk darüber nach, was er dir für Gaben, für Anlagen, für Fähigkeiten, für Neigungen gegeben hat. Und dann setzt es für ihn ein. Und da gibt es noch so ein paar Bilder für die Gemeinde, ich möchte da nicht so intensiv drauf eingehen. Eines der bekanntesten ist vielleicht der Leib Christi. Epheser 1, 23. Du findest eine relativ ausführliche Beschreibung auch noch in 1. Korinther, Vers 14. Und diese Gemeinde ist sein Leib, der von Christus, dem Schöpfer und Vollender aller Dinge, erfüllt ist. So, die Gemeinde ist der Leib Christi. Was sagt uns dieses Bild? Da geht es um Einheit. Es ist ein Leib und es geht um Vielfalt. Es gibt viele verschiedene Glieder. Das ist das, was Paulus in 1. Korinther 14 sehr ausführlich darlegt. Da gibt es Finger, da gibt es Zehen, da gibt es eine Milz, gibt es ein Ohrläppchen, gibt es vielleicht auch einen Blinddarm. Was auch immer du bist oder sein möchtest. Es gibt Vielfalt und nicht jedes Glied, sagt Paulus, hat die gleiche Aufgabe. Aber alle gehören wir zusammen und alle haben wir diesen einen Auftrag. Dann gibt es auch noch das Ackerfeld. Da sage ich jetzt mal gar nichts dazu, aber das ist ein ähnliches Bild. Da geht es um Wachstum, um das biologisch-organische. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Bilder, wir sind das Gebäude Gottes oder der Tempel Gottes. Epheser 2, Vers 20, 21. Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut, der Schlussstein ist Christus selbst. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. So, was ist Tempel? Tempel ist der Ort, wo wir Gott begegnen, wo Gott gegenwärtig ist, wo wir Gott anbeten. Das soll auch Gemeinde sein. Und hier haben wir irgendwie jetzt vorher, das wächst irgendwie so, also das Feld, wächst oder der Leib wächst, der ist rund, der ist weich, der ist beweglich. Das Gebäude, das ist statisch, das ist, wenn du willst, gerade oder jedenfalls, es gibt einen Plan und es ist dann so. So, auch das gehört zur Gemeinde. Die Gemeinde wuchert nicht nur einfach so vor sich hin, sondern die Gemeinde ist was, wo es einen Plan gibt. Und Gott hat diesen Plan gemacht und es ist unsere Aufgabe, diesen Plan irgendwie auszufüllen. Und da gibt es Steine. Und die Bibel spricht davon, dass wir solche lebendigen Steine sind. Und jetzt sagt Gott, okay, du Stein, du gehörst jetzt hierhin. Und da sagt der Stein, oh, ich habe aber keine Lust hier zu sein. Ich möchte lieber woanders sein. Und dann darfst du auch mal Ruhe da drin finden, zu sagen, okay, wenn Gott mich an diese Stelle gesetzt hat, dann bin ich eben da. Das gefällt mir jetzt vielleicht nicht oder ich habe vielleicht andere Vorstellungen, aber wäre es vielleicht möglich, dass Gott mehr weiß als du und es vielleicht besser weiß als du, dann vertraue ihm einfach mal und sei an dem Ort, an den Gott dich hingestellt hat. Dann gibt es noch so ein biologisches Bild, das ist die Schafherde. Jesus sagt, ich habe auch noch andere Schafe. Er spricht hier zu den Juden. Er sagt, ich habe auch noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind, also die Nicht-Juden, nämlich, ich denke, die meisten von uns werden dazu gehören. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Diese Herde, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie seine Stimme hören. Dass sie hören auf das, was er sagt, dass sie ihm folgen, da wohin geht. Wenn du an den 23. Psalm denkst, dann denkst du an was? Du denkst an grüne Weiden, an saftiges Gras, an genügend zu trinken, den Tisch, den Gott vor dir bereitet im Angesicht deiner Feinde und all die guten Sachen, die du von dieser Herde hast. Und das ist gut so und richtig so. Aber zu dieser Herde gehört eben auch, dass du ein Schaf bist und das tust oder dahin gehst, wo der Schäfer, der Hirte hingeht. Und deswegen gibt es manchmal auch Schäferhunde, die dafür sorgen, dass die Schafe zusammenbleiben und eben dahin gehen, wo sie sollen. Und wenn das so ist und wenn du bei dieser Herde bleibst, und damit meine ich jetzt nicht bei uns, also wir sagen immer, es gibt keine Mitglieder, du kannst gehen, wenn du willst und du darfst auch wieder. Also du kannst kommen, so muss ich sagen, du darfst kommen, wenn du willst und wenn dir es nicht mehr gefällt, dann darfst du auch wieder woanders hingehen. Das meine ich damit nicht. Aber wenn du bei dieser Herde Jesu bleibst, dann hast du all die Vorteile, die dir das bietet. Dann hast du diese Versorgung, dann hast du das Gras, das Wasser, den Schutz auch des Hirten. Dann gibt es noch ein Bild, das ist die Braut Christi. Offenbarung 19, Vers 7. Wir wollen uns darüber freuen, jubeln und Gott ehren. Jetzt ist der große Hochzeitstag des Lammes gekommen und seine Braut ist bereit. Wer war denn schon mal Bräutigam? Okay. Wenn du an deine Braut denkst, da gibt es so Bilder, oder? Und dann guckst du die an und dann fängst du an zu lächeln, oder? Oder denkst du dir, was habe ich damals für einen Fehler gemacht? Weiß ich nicht. Also ich hoffe ja, dass es anders ist, aber du schaust deine Braut an, vor allem wenn ihr jung verheiratet seid oder noch vor der Hochzeit. Wie oft hast du dich danach gesehnt, bei deiner Braut zu sein? Wir haben das noch ganz klassisch gemacht. Wir haben, so wie wir es auch richtig finden als Gemeinde, wir haben getrennt gewohnt bis zu unserer Hochzeit. Und wisst ihr, was nervig war? Dass man abends immer wieder auseinandergehen musste. Man hat irgendwie einen schönen Abend miteinander verbracht und da musste einer fahren. Das hat genervt. Und dann hat man sich gefreut. Ich hatte zu dieser Zeit wirklich horrende Telefonrechnungen. Damals musste man noch nach Minuten bezahlen oder nach Einheiten. Ich habe zum Teil über 100 Mark telefoniert. Weiß ich, wem das noch irgendwas sagt. Ich fand das viel. Weil man Sehnsucht hatte. Und hier wird gesagt, dass Jesus ein Bräutigam ist und wer ist seine Braut? Die Gemeinde. Und jetzt komme ich auf den Gedanken vom Anfang zurück. Wenn du in die Gemeinde kommst, dann kommst du nicht zu die treffen sich da halt. Das ist die Braut Christi. Und wenn du schlecht über die Braut Christi redest, das ist für die Gemeinde nicht schön. Aber weißt du, wer sich darüber ärgert? Der Bräutigam. Wenn du ein schlechtes Bild von der Gemeinde hast, damit meine ich nicht berechtigte Kritik, das ist was anderes, aber wenn du eine schlechte Einstellung zur Gemeinde hast, wenn du Gemeinde beleidigst, wenn du schlecht über Gemeinde denkst oder redest, dann legst du dich mit dem Bräutigam an. Die Gemeinde ist die Braut Jesu und er hat diese Gemeinde unfassbar lieb. Nicht bloß dich als Einzelnen, sondern auch die Gemeinde. Und der Bräutigam sehnt sich nach seiner Braut. Und ich weiß nicht, wer von euch das... Ich bin ja eigentlich froh, wenn ich gefragt habe, ob jemand in der letzten Woche sich auf die Entrückung vorbereitet hat, die 23. und 24. September jetzt stattgefunden hat, so wurde behauptet. Dann habe ich immer gehört, nee, wir haben gar nichts mitbekommen, finde ich gut. Das heißt, dass ihr vermutlich in den richtigen Blasen unterwegs seid. Aber einige Leute auf dieser Welt, die waren sich ganz sicher, dass Jesus jetzt kommt. Und wenn du jetzt hörst, das Datum ist natürlich verschoben worden, jetzt sind wir, glaube ich, Anfang Oktober. Jesus sagt, niemand weiß Tag und Stunde, noch nicht mal der Sohn. Lass dich nicht ins Boxhorn jagen. Aber was du wissen kannst, ist, dass Jesus lieber heute als morgen wiederkommen würde, um seine Braut zu sich zu holen. Und wenn du leidest darunter, dass es noch nicht so weit ist, dann wisse, dass Jesus dieses Leiden teilt. Und am Ende werden wir eine Hochzeit feiern. Und Geschwister, auch das ist so ein Punkt. Ich denke, uns geht es so gut. Ich weiß nicht, wer von uns wirklich Sehnsucht nach dem Himmel hat. Weil das, was wir hier zum Teil an Lebensqualität und an Lebensstandard haben, das würden manche als himmlisch bezeichnen. Vielleicht siehst du das anders und das ist auch gut so, wenn es nicht so gut geht, dass wir eine Sehnsucht nach dem Himmel haben. Aber ich hoffe, dass diese Hochzeit, diese Gemeinschaft mit ihm von Angesicht zu Angesicht schon was ist, auf was wir uns freuen. So, dann biegen wir in die Zielgerade ein. Es gibt so einen Begriff, den nenne ich gerne reichsunmittelbare Christen. Wer in Geschichte aufgepasst hat, der weiß, dass es früher reichsunmittelbare Städte gab. Ulm zum Beispiel war so eine. Die hat zu keinem Herzogtum oder irgendwie sowas gehört, sondern die war dem Reich quasi direkt unterstellt. Und manche Christen, habe ich den Eindruck, die sind auch reichsunmittelbar. Die brauchen keine Gemeinde. Die sind nur dem Chef persönlich unterstellt. Und das sagt Paulus in 1. Korinther 12, Vers 13, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft, ob wir nun Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie. Wir sind in diesen Leib hineingetauft. Und dann kommen die und sagen, ja, aber das ist ja der weltweite Leib Christi. Ich bin ja schon in den Leib hineingetauft, aber eben in den weltweiten Leib Christi. Und dann lesen wir nochmal was über diese Taufe. Apostelgeschichte 2, 41 und 46. Petrus hat gepredigt, viele nahmen seine Botschaft an und ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag zur Gemeinde hinzugefügt. Was denkst du, zu welcher Gemeinde die wohl hinzugefügt wurden? Ja, zur Gemeinde in Jerusalem, da wo sie waren. Ja, damals gab es ja noch keine andere. Okay. Wenn du noch nicht überzeugt bist, dann lesen wir noch den Rest des Verses. Tag für Tag versammelten sie sich einmütig im Tempel und in ihren Häusern und hielten das Mahl des Herrn und aßen gemeinsam. Es gibt keine reichsunmittelbaren Christen. Es gibt keine gesunden Christen, die nicht zu einer Ortsgemeinde gehören. Ich predige das jetzt natürlich den Falschen. Ihr seid ja da, aber nimm das mit. Predigt es, gib es weiter. Und wenn du am Stream zuhörst oder zuschaust, und so jemand bist, du musst nicht zu uns kommen, aber geh in eine Gemeinde. Du kannst nicht gesund als Christ leben, wenn du nicht zu einer verbindlichen Gemeinschaft vor Ort gehörst. Das ist nach meiner Ansicht, dem, was ich aus der Bibel rauslese, nicht möglich. Du kannst Christ sein, das spreche ich dir nicht ab, aber du kannst nicht gesund sein. Sage ich jetzt einfach so, prüft es und das Gute behaltet. Und das sehen wir auch, wenn wir sehen, um was es in der Gemeinde eigentlich geht. Es geht nicht ohne Gemeinde. Hebräer 10, 24 und 25. Achtet aufeinander. Wie kann ich das machen, wenn niemand da ist, der auf mich achten kann? Ermutigt euch zu gegenseitiger Liebe und spornt einander an, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Dann lieber einen Ausflug machen. Nein, also, ihr versteht mich. Ermahnt euch, gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr wiederkommt. Amen. Da fehlt noch ein bisschen Überzeugung, aber wir kriegen das noch hin. Der Herr kommt wieder. 1. Petrus 5, Vers 8. Seid wachsam und nüchtern. Euer Feind, der Teufel, schleicht um die Herde wie ein hungriger Löwe. Er wartet nur darauf, dass er jemand von euch verschlingen kann. Jetzt sagst du vielleicht, aber da steht doch nichts von Gemeinde. Aber wenn du schon mal gesehen hast, wie Löwen jagen, dann ist die Taktik ganz einfach. Die schleichen um die Herde rum und dann suchen sie sich eins raus. Und dann wird dieses Tier von der Herde abgetrennt und zu Tode gehetzt. Und am Ende gefressen. Ich möchte niemand Angst machen, aber das ist das, was die Bibel lehrt. So, wir gehören zu einer Gemeinde. In dieser Gemeinde, denkt an die Herde, da haben wir Schutz, da haben wir Versorgung. Und da haben wir einen Dienst. Geht ja nicht nur um ich nehme auf, sondern geht auch, ich lasse was raus. So, lass uns nochmal zusammenfassen. Die Gemeinde ist ein Gedanke Gottes. Gott hat die Gemeinde sich ausgedacht. Gott ist derjenige, der diese Gemeinde wollte, der sie baut und der sie erhält. Die Gemeinde ist die Braut Jesu, kostbar in Gottes Augen. Die Gemeinde ist ein Ort der Begegnung mit Gott. Ich hoffe, dass jeder von euch das heute Morgen auch so erleben konnte. Und wenn nicht, dann rede mit uns, dass wir da Dinge verbessern können. Die Gemeinde ist der Leib Jesu, wo ganz vielfältig jeder von uns an irgendeinem bestimmten Platz hingehört und seine Funktion ausübt. Und wenn du dir schon mal den kleinen Zeh an irgendeinem Möbelstück angeschlagen hast, dann weißt du, dass auch ein kleiner Zeh wichtig sein kann. Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Vielleicht hast du diesen Satz schon mal gehört. Das ist da, wo Menschen in Kontakt kommen mit Jesus. Natürlich kann Jesus auch andere Wege benutzen. Möchte ich ja gar nicht ausschließen, aber das ist der normale Weg, den Jesus beschreitet. Und die Gemeinde ist unverzichtbar für ein gesundes Christsein. Und das ist der Grund, weshalb wir Gemeinde lieben. Weshalb wir uns engagieren und sagen, es ist wirklich wert, hier Zeit und Geld und Kraft und Hirnschmalz und Herzblut zu investieren, damit die Gemeinde Jesu wächst. Und da geht es nicht um uns als Ekklesia Laupheim. Das ist nicht der Punkt, sondern es geht darum, dass wir einen Auftrag haben, und dass wir diesen Auftrag nur ausführen können, diese Welt zu erreichen mit der Botschaft, dass Gott sie liebt, wenn wir alle zusammenhelfen und wenn wir als Gemeinde ein richtiges Verständnis dafür haben, was Gemeinde eigentlich ist. Gut, ich bete noch. Herr Jesus, du hast Gemeinde gegründet. Du bist derjenige, der seine Gemeinde baut. Und ich möchte dir danken, Herr, dass wir dazugehören dürfen, dass du uns berufen hast, dass du uns Glauben ins Herz geschenkt hast und dass wir mit dabei sein dürfen. Ich danke dir, Herr, dass du uns die Möglichkeit gibst, an deinem Bau mitzuarbeiten, dass wir nicht bloß Steine sind, Herr, sondern dass wir auch Bauleute sind, die mithelfen, dass dieser Tempel fertig wird, dass er schön wird. Dass dieser Tempel, dass deine Gemeinde ein Ort wird, wo Menschen dir begegnen können. Ich danke dir, Herr, dass du jeden von uns berufen hast, seinen Platz in deiner Gemeinde einzunehmen. und zu dienen, zu helfen, ein Stück deiner Herrlichkeit hier auf diese Welt zu bringen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, dass wir nicht zufrieden sind mit dem, was ist, sondern dass wir an uns und an unserer Gemeinde arbeiten, damit wir dich besser widerspiegeln und damit die Menschen, die bisher aus welchen Gründen auch immer von dieser Gemeinde nichts wissen wollen, von dir nichts wissen wollen, dass die verstehen, dass es um viel mehr geht und dass es um dich geht und dass sie dir in uns begegnen können. Ich danke dir, Herr, dass du das tun wirst. Dir sei alle Ehre. Amen.